ich bin's wieder, Dachin von den Bauimpulsen, und ich habe heute bei uns im Büro in Stuttgart einen Gast, den Daniel Habich. Und er hat vor einem Jahr schon in etwa eine Podcast-Folge mit mir aufgenommen. Die kommt sehr gut an, Daniel. Du musst dich da kurz hier als Feedback geben. Die Statistiken sagen, es ist eine der erfolgreichsten Folgen wegen der Durchhörrate. Also die Leute, die sich das anhören, glaube ich, bei 92% hören sich die Folge durch. Da ging es um, glaube ich, im Großen und Ganzen über diese vier Kreise von dir. Darfst du dem
Kunden, Gewinnbringeraufträge, war das?
Ja, gerade? Das ist das Thema. Darfst du den Kunden das Richtige verkaufen und wollen sie es auch haben? Also quasi für Handwerker an ihre Endkunden. Das ist eine ziemlich coole Folge, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Heute geht es um was ganz anderes. Nämlich, kann man den Wasserkopf im Unternehmen nutzen, um den Chef zu entlasten oder auch nicht? Was ist da deine Meinung? Das will ich von dir wissen. Für alle, die den Daniel nicht kennen, er ist auch Gründer des Digital A-Team und man kann ihn oder kann seine digitalen Avatare erkennen, weil man sie überall sieht. Das sind Handwerkerchefs, die quasi ein bisschen den Handwerker digital, wie nennt man das, klonen?
Wir nennen das, wie du dich als Chef digital klonen kannst, ja.
Also das sieht man ja auf Social Media immer wieder, wer es nicht weiß, auch da geht es heute in der Folge ein bisschen drum, was es ist und wozu man das brauchen kann. Aber starten wir doch mal rein. Wasserkopf im Unternehmen. Du hast ja eine große Historie auch als Coach, Berater im Handwerk, kommst du ja ursprünglich, glaube ich, auch her, auch finanzielle Dinge. Mhm. Der Wasserkopf ist ja immer irgendwie negativ annotiert.
Ist natürlich negativ belegt, gar keine Frage. Und meine Erfahrung ist halt die, und ich denke, das ist das Thema heute, dass sich der Chef oftmals versucht, dadurch zu entlasten, dass er einfach Leute einstellt. Und setzt aber Leute auf Prozesse, die eigentlich schon vorher nicht funktioniert haben oder viel zu kompliziert waren. Und dann verschlimmbessert man das Ganze eigentlich nur.
Was für Gründe kennst du, weil ein Chef sagt, er will da Entlastung?
Naja gut, schlussendlich merkt jeder Chef mit zunehmendem Alter spätestens irgendwann einmal, dass er einfach zu viel Zeit auf der Uhr hat. Ja, dass der Sport auf der Strecke bleibt oder die Familie noch schlimmer, ja. Die Freizeit, die Freunde, was auch immer. Mhm. Und irgendwann merkst du halt auch einfach, dass du das Tempo nicht mehr gehen kannst. Und dann stellst du dir die Frage, wie kriege ich denn da einfach die Woche mit weniger Zeiteinsatz rum? Mhm. Für mich als Chef. Mhm. Und dann kommst du irgendwann auf die Idee, erst einmal im Büro vielleicht für Entlastung zu sorgen, für so administrative Aufgaben, die vermeintlich relativ einfach wirken. Mhm. Und im nächsten Step kommst du vielleicht auf die Idee, dir einen Meister einzustellen, der dich dann entweder so Richtung Vertrieb und oder Richtung Projektleitung entlastet.
Okay, wir reden jetzt gerade von Unternehmen, die wahrscheinlich so 8-9 Mitarbeiter haben. Aber ich kenne auch Leute, die das machen bei 10, 20, 30 Mitarbeitern, die einfach Strukturen schaffen wollen und sich ein bisschen entlasten müssen. Es gibt ja genug Coaches, die rumlaufen und sagen, du musst mehr am Unternehmen arbeiten und so weiter.
Hört sich mal gut an, ja.
Ich habe noch ein Bild dazu, wo du gerade gesagt hast, dass der Chef sich entlasten will, aus der Nachfolgeregelungsperspektive. Mhm. Ich glaube, viele, die in der zweiten Generation oder in der dritten Generation so ein Handwerksunternehmen haben, wo der Papa oder die Mama schon das geführt haben, wo die Kinder dann sehen, so wie mein Vater, möchte ich meine Arbeitswelt nicht umbringen. Mhm. Ich habe jetzt letztens erst in Stuttgart mit einem gesprochen, der gesagt, sein Sohn, auch so, glaube ich, 40 Mitarbeiterunternehmen, sein Sohn hat sich entschieden, lieber angestellt beim großen Automobilisten zu arbeiten, wie den Unternehmen vom Papa zu übernehmen, mit den Worten, weil so wie du dich aufgeopfert hast, will ich mich nicht aufopfern.
Absolut. Und es gibt einen Spruch, der ist leider nicht von mir. Das ist die rhetorische Frage. Wer ist der wichtigste Kunde eines jeden Betriebs? Der Nachfolger. Nicht irgendein Kunde, der mir Geld gibt für einen Auftrag, sondern der meinen Betrieb mal kaufen soll. Und ich habe ja auch die Hoffnung, dass ich da meine Altersvorsorge aufbessern kann. Nur auch gerade die Generation Z, nennt man die, glaube ich, ne, die eben wesentlich mehr Wert auf Work-Life-Balance neudeutsch legt, ja, oder einfach auch auf einen vertretbaren Zeitaufwand, um sich die Brötchen zu verdienen, die gucken ganz genau drauf, wie du es richtig sagst. Ja. Unabhängig davon, wie viel man in dem Laden verdienen kann als Chef, habe ich Lust, mehr wie 40, 50 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und gerade auch im Handwerk kommen die allerwenigsten halt unter diesen 40, 50 Stunden aus.
Ja, okay, woran liegt's, glaubst du? Was glaubst du?
Also ich persönlich glaube, es liegt, das geht ein bisschen tiefer, es liegt oftmals auch an der strategischen Ausrichtung, an der Positionierung, ne, weil viele so den berühmten Bauchladen haben ja, und irgendwie alles anbieten. Und, das lässt sich auch miteinander verknüpfen, es liegt natürlich im Kern an den Prozessen, an den Strukturen und an den Prozessen, die nicht klar aufgesetzt wurden.
Ich glaube, es liegt auch daran, dass der Chef so wenig abgeben kann.
Klar, absolut.
Ist also natürlich auch. Ist ja das beste Pferd im Stall ist ja auch der.
Das macht keiner so gut wie der Chef. Deswegen ist er ja Chef geworden, oder? Ist klar. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist halt einfach auch so eine Hürde durch den Betrieb selber aufgebaut, wenn man so den klassischen Weg mal geht. Viele haben ja als Einzelkämpfer irgendwie angefangen. Ja, und haben sich ja auch selbstständig gemacht, weil sie ihr Handwerk lieben. Ja, also ich kenne wenige Chefs, die sich selbstständig gemacht haben, weil sie wollten mal Chef sein. Die wollten tolle Projekte machen, wollten Kunden beraten, begeistern. Ja. Und dann, wenn sie aber gut sind, dann kommen sie natürlich in so eine Schiene rein. Sie stellen Leute ein, sie wachsen. Und dann rutschen sie in eine Rolle rein, die sie eigentlich gar nicht so wirklich haben wollen. Und wie man die ausfüllt, lernt man halt auch nicht auf der Meisterschule.
Ja, das ist quasi diese gerade so Wachstumsschwelle, die erste so, ja, du kannst nicht mehr auf jede Baustelle mit. Du musst eigentlich das Vertriebsgespräch selber führen. Gleichzeitig kommt noch ein Mitarbeiter, der heute aus Versehen krank ist, weil er Kopfweh hat. Und du musst aber auch dann auch noch mit auf die Baustelle und Angebote musst du auch noch schreiben. Und ja, klar. Und dann diese Strukturwandel, wie siehst du das, wenn du jetzt sagst, okay, du wächst von 8 auf 12, 13 Mitarbeiter, dann, du hast es gerade schon angedeutet, brauchst du ein ganz anderes Mindset, ganz andere Führungskompetenzen. Wie nimmst du das wahr bei deinen, ich meine, du arbeitest ja gerade viel mit solchen Kunden in diesem Segment. Wie nimmst du die wahr?
Ja gut, ich nehme sie halt so wahr, dass, weil sie gerade in diesem Zeitstrudel sind, ja, stellen sie halt schnell Leute ein, wenn sie finden, wohlgemerkt, bevor sie aber sich einmal grundlegend über die Prozesse Gedanken machen. Und dann entsteht natürlich auch ein Konfliktpotenzial, weil du stellst Leute ein, die das ja logischerweise so machen sollen, wie du es machen würdest, hast es aber nie klar definiert, wie du es machst und wie der es oder die es machen soll, ja, geschweige denn in Frage gestellt, ob so wie du es die ganze Zeit gemacht hast, das ideal ist, vor allem wenn es darum geht, dass es andere machen sollen.
Ja, vor allem mit dem Stärkenprofil, wo du vorher gemeint hast. So ein Handwerker ist ein super Problemlöser auf eine situative Problemstellung. Und da stellst du jemand ein und der tut es höchstwahrscheinlich nicht so entscheiden, wie du es entschieden hättest. Ja, okay, und das meinst du, ist Konfliktpotenzial?
Total, weil schlussendlich ist man dann noch ganz schnell in der Schiene, man hat die Scheuklappen auf und sagt, wenn es einer nicht so macht wie ich, es machen würde, ist es mal pauschal schlecht oder falsch. Ja, statt es auch mal offen zu sein, Stichwort viele Wege führen nach Rom, ob es so wie der es macht, auch wenn es anders ist, ob das nicht vielleicht auch mindestens genauso gut funktionieren könnte.
Okay, aber ich glaube, das ist A, es ist ja ein Mensch, den du da einstellst. Und dann zu sagen, ich vertraue jetzt auf ein Trial and Error. Ich probiere jetzt mal mit dem aus, ob der vielleicht Projektleiter oder Wasserkopf, egal ob es Projektleiter oder ein Büro ist, ist ja, ich glaube, aus Kostenrechnungssicht erstmal eine unproduktive
Aber Wasserkopf Stelle. Ist im Endeffekt alles, was jetzt nicht direkt Umsatz macht.
Wobei man Projektleiter ja teilweise schon wahrscheinlich so halb-halb buchen kann wahrscheinlich.
Es kommt drauf an. Klar, wenn es so Richtung Obermonteur geht, dann arbeiten die mitunter auch mit. Ja. Aber so ein klassischer Projektleiter, da ist eigentlich in der Regel nicht mehr auf der Baustelle also und
zerschraubt. Wasserkopf in Anführungszeichen.
Genau.
Ja gut, okay. Und jetzt stellst du den ein, wie gesagt, Mensch. Trial and Error, der ist dann ein Vierteljahr da, ein halbes Jahr da, du merkst, es passt oder es passt halt auch gar nicht. Ich meine, ich glaube, kündigen macht niemand so richtig gern.
Nee, weil man hat ja die Hoffnung, dass er dich entlastet. Also hältst du auch in der Regel sehr lang an der Lösung fest, ja, und wartest drauf, dass es besser wird. Aber dadurch, dass du, wie gesagt, die Grundlage eigentlich nie geschaffen hast, ist es ganz, ganz schwer. Und die Gefahr besteht natürlich auch, dass dann eigentlich ein Folgefehler passiert, dass der Projektleiter das dann irgendwann so macht, dass es funktioniert, ist aber die nächste Insellösung.
Okay, dann hast du Prozess schafft, okay.
Genau. Ja, und dann bist du auf einmal von deinem Projektleiter, der dich zwar im ersten Moment entlastet, aber auch wieder abhängig, weil der auch sein eigenes Ding macht.
Ja, okay. Warte mal kurz. Ich muss kurz nachdenken. Von hinten durch die Brust ins Auge. Nein, es ist eigentlich relativ logisch, was du sagst.
Ich hoffe doch.
Ja, ich habe gerade nur mal, ich versuche es mal nochmal zusammenfassen und du sagst mir, ob es stimmt, was ich gesagt habe. Okay, du versuchst quasi, dich zu entlasten als Chef, weil du zu viel zu tun hast, weil du das Mädchen für alles bist. Stellst jemand ein, hast aber noch gar nicht klar, an welcher Stelle war der was für dich tun soll, sondern hast eigentlich nur definiert, ich brauche Entlastung und deswegen hole ich mir
zu. Eine grobe Vorstellung, ob der vielleicht dich jetzt eher im Vertrieb, Verkauf oder irgendwo im Bereich Projektmanagement entlasten soll. Also sag mal, so eine grobe Richtung hast du in der Regel, aber dann lässt du den rennen.
Und dann besteht die große Gefahr, dass der es halt irgendwie macht und nicht in deinem Sinne oder du, wahrscheinlich ist sogar so, dass du gar nicht weißt, was dein Sinn ist.
So sieht es nämlich aus. Und dann passiert Folgendes auch oftmals. Du begibst dich in eine Abhängigkeit und die macht dich unterm Strich dann eigentlich auch nicht viel zufriedener, wie du vorher schon nicht warst, weil du dann vielleicht zwar zeitlich entlastet bist, bist aber emotional belastet, weil nicht selten nutzt dann derjenige, das ist mal das neutrale Maskulinum, derjenige checkt dann ja auch relativ schnell, oh, der Chef ist ja ohne mich aufgeschmissen. Ja. Manche spielen es dann sogar aus. Ja. Und unterm Strich verbessert sich deine Situation als Chef nicht wirklich.
Ja, du begibst dich quasi in eine neue, weitere Abhängigkeit rein.
So sieht's aus.
Okay, das hat letztens mal ein Kunde zu mir gesagt, die Herausforderung von größeren Handwerksunternehmen sind nicht mehr die Kunden, sondern die Mitarbeiter. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es da mit eine Rolle spielt.
Absolut.
Du hast gerade zwei wichtige Rollen angespielt. Das eine ist quasi diese vertriebsunterstützende Rolle und das andere ist die bauleitende Kundenrolle. Ich habe 2017, 2018 einen Kunde bei uns gewonnen. Shoutout hier raus an die Firma Mundle in Böblingen. Damals, der Uli, der ist leider von uns gegangen und sein Sohn hat übernommen. Aber der hat damals zu mir die Worte gesagt, so mit dem Tool, also mit Memo-Meister, schaffe ich es, dass die besten Vertriebler in der Ausstellung bleiben und trotzdem den Kunden zufriedenstellen können, weil ich eben die Brücke habe zur Baustelle. Und ich glaube, das war, der war immer ein Vordenker, ein total toller Mensch. Und ich glaube, ich habe es auch gerade durch das, was du erzählt hast, jetzt auch so nochmal tiefer verstanden, was er eigentlich damals schon gesagt hat. Zu sagen, er hat Prozesse schaffen können, wo er quasi die Leute nicht mehr an eingestellten verschiedenen Rollen haben müssen. Ist es das, was du meinst, dass du sagst, die kannst du in dem Stärkenprofil einsetzen? Oder denke ich da noch falsch?
Also im Endeffekt ist ja schon einmal so, dass du einen Ping-Pong vermeiden musst, weil in der Regel ist ein guter Vertriebler kein guter Projektleiter und umgekehrt. Das sind ja eigentlich völlig unterschiedliche Stärkenprofile. Ja, das ist mal das eine. Und ein Chef muss sich erst einmal grundlegend Gedanken machen, an welcher Stelle macht denn die Entlastung für mich auch am meisten Sinn. Ja, und viele machen auch aus meiner Sicht den Fehler, die schreiben halt irgendwie eine Meisterstelle aus. Ja, und dann sind sie froh, wenn sie überhaupt einer bewirbt, wenn sie einen kriegen können. Und dann wird der halt irgendwie so eingesetzt, wie es einigermaßen passt. Ja, und dann habe ich schon auch wieder eine ganz, ganz falsche Basis. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich als Chef immer davon ausgehen würde, was macht mir denn auch wirklich Spaß? Und dass ich erst einmal dann auch versuche, die Aufgaben abzugeben, die nicht in meinem Stärkenbereich liegen. Und wo ich halt auch einfach sage, an der Stelle komme ich immer wieder an meine Grenzen, da habe ich meinen Engpass.
Oh, ich gehe noch vielleicht einen Schritt weiter mit einem Gedanken, die du auch gut strukturieren kannst, die du auch gut abgeben kannst, weil du ein relativ klares Bild davon hast, so was ist eigentlich der Input, was ist der Output und wie mache ich es eigentlich bisher und finde ich jemanden, der das in meinem Sinne mit meinen Prozessen gestalten kann. Aber Frank-Frage an der Stelle, glaubst du, die sind sich dessen bewusst?
Nee, weil die Problematik ist doch, man stellt ein und dann lässt man den so schnell wie möglich rennen, weil man hat ja auch irgendwie gar keine Zeit, um jemanden richtig einzulernen. Das Bessere wäre aber, man würde sich mal, bevor man eigentlich loslegt, unterhalten und mal synchronisieren, was denn das gegenseitige Verständnis von der Rolle und von den Prozessen ist. Denn dann vermeidet man auch viele, viele Konflikte und Missverständnisse, die dann erst auftreten, wenn man quasi am Arbeiten ist. Und dann liegt das Kind halt immer wieder, dann liegt das Kind immer wieder im Brunnen.
Ja, und im schlimmsten Fall merkst du dann nach einer Weile, scheiße, wir haben uns, Entschuldigung für die Wortwahl, aber wir haben uns auseinandergearbeitet.
Ah ja, klar, bevor man sich überhaupt mal richtig eingearbeitet hat gegenseitig. Und das muss man dann den Anfang stellen und das passiert in der Regel eigentlich selten.
Also quasi bevor du ich würde sogar noch einen Schritt vorher gehen mit dem, was du gesagt hast, bevor ich eine Stelle ausschreibe, muss ich mir eigentlich erstmal Gedanken drüber machen, was will ich eigentlich,
absolut,
dass derjenige macht.
Die meisten machen, wenn überhaupt, deshalb, weil es irgendwie in die Stellenanzeige gehört, ein Stellenprofil. Aber die Prozesse, die da hinten dran hängen, mal wirklich definieren und dokumentieren.
Das hat man recht selten. Hast du ein Beispiel für Prozesse, die du da meinst?
Naja gut, bleiben wir mal im Projektleitungsbereich, wie halt wirklich, ich sag mal, ab der Auftragserteilung, wie es dann abläuft bis zur Schlussrechnung beispielsweise. Mhm. Ja, oder im Endeffekt sogar bis zur Einholung des Kundenfeedbacks. Manche gehen dann sogar noch so weit, dass sie sagen, ein Jahr nach Projektabnahme gibt es dann irgendwie nochmal ein Kärtchen, Geburtstagsgruß, ihr Bad ist jetzt ein Jahr alt oder sowas. Ne? Das kann auch noch mit bis zum, wie sagt man neudeutsch, After-Sales-Prozess gehören. Ja?
Okay, aber wenn du jetzt klassisch, also ganz hart vorne mal reingehst, wir haben ja vorher gesagt Entlastung. Mhm. Und Entlastung, wenn du da mal so den Kalender anschaust und sagst, okay, so klassischer Kalender von Chef in einem mittelgroßen Handwerksunternehmen.
Das meiste sind Beratungstermine. Also im Endeffekt, genau.
Ja. Und Problemlösung später, wenn auf der Baustelle Probleme auftauchen, so den Kunden auch nochmal hilft. Und wenn du jetzt diese Beratungsgespräche nimmst oder Angebote schreiben nimmst oder dieses ganze Themenfeld nimmst und da einen Prozess definieren würdest, wo siehst du da so den krassesten Engpass?
Na gut, allein mal die Überlegung, wie läuft denn so ein Beratungsgespräch ab? Ja, wie gehe ich in so ein Gespräch rein? Gehe ich in ein Kundengespräch, lehne mich zurück und sage, Kunde, was wollen Sie denn? Oder gehe ich in ein Kundengespräch rein und übernehme auch von vornherein die Führung? Mhm. Ja, weil wenn ich die Führung nicht von vornherein übernehme, wird auch das Ergebnis immer breiter gestreut sein, wie wenn ich von vornherein versuche, meine Struktur auch dem Kunden vorzugeben, wie das Ganze mit uns beiden jetzt ablaufen könnte, wenn wir zusammenkommen. Mhm. Da geht's ja schon los. Weil gerade im Bereich Beratung, wenn du dich da nicht abgleichst mit einem Berater, den du einstellst, ja, das kann wie Tag und Nacht sein.
Der verkauft dann nachher aus dem Katalog irgendein Special-Produkt aus südlichem Italien, wo nur einmal im Jahrzehnt gebaut wird. Man verkauft den Kunden Designerlösung, aber dabei hast du eigentlich ein relativ klares. Okay, verstehe. Also sagen wir mal auf der, wenn man es spitz machen will. Ja,
das eine
Mal
verkauft ein
Designprodukt und eigentlich ist der Ansatz zu sagen, hey, wir haben hier unser klassisches Komfortbad oder Premiumbad und da gibt es halt die paar Produkte. Mhm. Und er meint, aber das ist ja logisch, das sieht man doch klar im Verkauf. Ja,
das sollte man meinen. Also denk allein mal über das Thema Budget nach. Es gibt so grundsätzlich zwei Ansätze. Mhm. Der eine Ansatz ist, der im Handwerk sehr häufig ist. Wir spielen mit dem Kunden, wünscht dir was. Mhm. Ja, dem Kunde wird das angeboten, was er gerne hätte. Und dann wird er halt am Tag X mit einem Preis konfrontiert, der dann meistens überhalb seines Budgets liegt. Ich habe ihn aber vorher nicht gefragt. Mhm. Die andere Variante ist, jetzt mal ganz plakativ, die erste Frage, die ich dem Kunde stelle, bleiben wir wieder beim Thema neues Bad, dass ich frage, Frau Meier, alles klar, bevor wir anfangen, was ist denn Ihr Budget? Mhm. Ne? Also, und je nachdem, wie ich da vorgehe, habe ich zwei völlig unterschiedliche Prozesse mit zwei völlig unterschiedlichen Ergebnissen und völlig unterschiedlichen Erfolgsaussichten.
Das ist logisch, aber ich glaube, es soweit versteht man, glaube ich, auch wenn du jemanden im Vertrieb einstellst und sagst, der kommt jetzt, der unterstützt mich, der führt jetzt diese Gespräche, ich glaube, das kriegt man ganz gut noch.
Wenn ich drüber spreche. Wenn ich natürlich sage, ich habe jetzt einen Meister eingestellt, der soll mir Beta verkaufen, bleib mal dabei und schick den einfach los. Ich weiß ja nicht, wie das macht.
Ja, klar. Und wenn du jetzt da drüber nachdenkst und sagst, okay, welche Strategien könnte man denn entwickeln, solche Prozesse zu definieren? Mein einen hast du gerade angesprochen, diese Budget-Guard, wir helfen dir, dein Budget einzuhalten oder ja, aber da gibt es ja zig verschiedene.
Klar. Also im Endeffekt.
Vorgehen? Oder was würdest du für einen Rat geben, vorzugehen?
Mein Rat wäre der, dass man die Projekte mal durchgeht, die mit dem perfekten Kunden ideal gelaufen sind. Mhm. Und die versucht, da quasi ein Schema zu erkennen, ein Muster zu erkennen und das quasi zur Vorlage zu machen.
Und das dann nehmen und schon im Vorstellungsgespräch besprechen, noch bevor er kommt, so nach dem Motto, würdest du dich wohlfühlen, wenn du so einen Vertriebsprozess machen würdest?
Im Idealfall gehst du sogar so vor, dass du das erstmal in der Schublade liegen lässt und den anderen fragst, wie er vorgehen würde. Mhm. Und im Idealfall spiegelt sich das dann an möglichst vielen Punkten mit deiner Idealvorstellung vom Prozess. Weil dann kommt es quasi von innen. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn einer von sich aus, ohne dass ich ihn irgendwie in eine Richtung gedrängt habe, es so machen würde, wie ich es für richtig empfinde. Ja. Wie wenn ich, weil das ist ja klar, ein Bewerbungsgespräch, wenn ich jetzt zu dir sage, Achim, würdest du das so und so und so machen, wie findest du das? Und du weißt genau, ich finde es gut, dann sagst du ja nicht, nö, finde ich blöd. Du willst ja den Job. Ja. Ja, also von daher wäre es eigentlich geschickter, du guckst mal, wie es der andere machen würde und im Idealfall matcht es.
Okay, aber das ist ein ganz cooler Tipp. Das kannst du eigentlich bei jeder Stellenbeschreibung machen, egal ob Monteur, Obermonteur, Vertriebs- oder Meister.
Logisch.
Zu sagen, hey, wie würde denn für dich ein perfekter Arbeitsablauf auf der Baustelle aussehen? Oder was ist das, wie sieht eine perfekte Baustelle aus? Was macht dir besonders viel Spaß?
Das Geniale an dem Trick ist ja, jemand, wenn du den findest, man muss ja realistisch bleiben, aber wenn jetzt jemand wirklich von innen heraus, ohne dass du ihn versucht hast zu beeinflussen, das genau in die Richtung machen würde, dann hast du es später auch in der Führung viel einfacher, weil der macht es ja von innen intrinsisch so, ja, und du musst ihn nicht immer in den Rahmen pressen.
Ja, und dann, okay, auch das ist nachvollziehbar, dann habe ich diesen Trial and Error wahrscheinlich schon weniger, weil der Trial vielleicht schon, aber der Error weniger.
So sieht's aus, ja. Trial and Success, gibt's es?
Trial and Success, ja, wahrscheinlich in so einem Fall dann schon. Aber nochmal kurz zurück, also Wasserkopf, ja. Wasserkopf aufbauen. Auf gut Glück nenne ich es mal, weil du die Hoffnung hast, damit eine Entlastung zu bekommen. Kann man da vielleicht auch schlauer machen. Ich meine, wir sind beide Hersteller vom digitalen Tool, das weiß ja der Zuhörer, der
geneigte Zuhörer. Spätestens jetzt weiß er es.
Spätestens jetzt. Ja, und wenn ich jetzt sage, okay, Wasserkopf aufbauen, Strukturen schaffen, kann man ja auch vielleicht zumindest in erster Instanz, weil am Schluss sind es immer Menschen. Ich brauche immer Menschen. Aber gerade KI ist ja das super trendige Thema. Ja. Und wo auch viele Angst haben, ja, durch KI werde ich ersetzt werden. Da habe ich einen schlauen Spruch, der ist leider auch nicht von mir, der gesagt hat, vor KI müssen nur die Menschen Angst haben, die nicht wissen, wie sie KI für sich einsetzen.
Das stimmt. Ja.
Und du hast ja mit dem digitalen Klon, mit dem Avatar da was ganz Cooles, wo sie dir auch die Bude einrennen. Und jetzt zusammen mit diesem Wasserkopfgedanken. Ja.
Also es ist eigentlich so, als Basis solltest du immer deine idealen Prozesse definiert haben. So. Und jetzt in der heutigen Zeit wäre es aber der falsche erste Schritt, jetzt auf den Prozess jemanden einzustellen, sondern erstmal zu schauen, kann ich den Prozess mit den heutigen Tools, Möglichkeiten, KI und so weiter erstmal automatisieren. Das ist immer der sinnvollste erste Schritt. Weil Leute einstellen ist in der Regel immer teurer, wie einen Prozess zu automatisieren. Es hängen mehr Emotionen drin. Es kommt der Faktor Mensch einfach dazu. Und deswegen meine Empfehlung, immer den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Prozess definieren und dann schauen, kann ich den Prozess automatisieren, ohne gleich jemand einstellen zu müssen. Und wenn dann der automatisierte Prozess immer noch Personalbedarf birgt, dann ja.
Ja, weil der orchestriert es dann vielleicht noch.
Ganz genau. Weil ich senke ja auch die Fehlerquote. Weil wenn ich jemanden auf einen automatisierten, nicht automatisch, sondern automatisierten Prozess setze oder dran setze, habe ich auch eine viel geringere Fehlerquote.
Ja, und du musst ja automatisch, um es zu automatisieren, vor allem den Prozess irgendwie definieren. Aber das war mir jetzt zu unkonkret. Das war mir zu abstrakt, deine Antwort. Wie sieht sowas konkret aus mit deinem digitalen Avatar? Also was ist das?
Ja, also ein digitaler Avatar ist erst einmal ein Klon des Chefs. Heißt, wir können den Chef in seiner Optik, in seiner Sprache, ja, in seiner Gestik und Mimik klonen. Stell dir das einfach so vor, du kommst auf die Webseite von einem Handwerksbetrieb und da taucht so eine animierte Sprechblase unten rechts auf, in der Praxis vielleicht dann eher mal so ein langweiliger Chatbot. Ja. Hier ist es wirklich jemand, der eigentlich aussieht, als wäre es der Chef persönlich. Ja, wie als hätte jetzt der Chef von sich da selber ein Video gedreht. Da haben die wenigstens Lust drauf. Deswegen machen wir das so, dass wir den Chef einmalig klonen. Und dann können wir mit dem jedes Video produzieren, was es einfach braucht. Zum Beispiel, dieser digitale Chef, dieser Klon, beantwortet die häufigsten Fragen. Ja, sind wir beim Thema wieder Prozessoptimierung, dass nicht der Chef oder der angestellte Meister jedem Kunden immer wieder von vorne, von Adam und Eva erzählen muss, wie man Bad saniert, kann man das einmalig in Form von so einer Basisberatung abspulen. Noch viel griffiger wird es eigentlich beim Thema Angebotserstellung, dass ich sage, ich habe doch eigentlich immer eine klare Struktur, welche Informationen brauche ich, um einem Kunden zum Beispiel mal ein grobes Budget zu nennen für sein Vorhaben. Ja, so den berühmten Preisfilter zu setzen. Weil in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass man Anfragen qualifiziert, weil gerade im Handwerk, in vielen Branchen ist es halt immer noch so, die werden überrannt. Mhm. Und wenn du da nicht frühzeitig qualifizierst, da hilft dir auch dann nichts, wenn du den Wasserkopf vergrößerst, weil das ist nämlich wieder genau das Thema. Du setzt am falschen Ende an, um ein Problem zu lösen. Ja, die Überlastung löst du nicht dadurch, dass du einen schlechten Prozess, dass du an einen schlechten Prozess mehr Leute setzt. Mhm. Ja, sondern müsst ihr einfach überlegen, wie optimiere ich den Prozess? In dem Fall den Prozess der Vorqualifizierung von Anfragen. Ja, mhm. Und das kriegst du super hin zu einem digitalen Avatar.
Ist auch also kein Problem. Im Prinzip ein Stück weit die Erweiterung der Positionierung, dass die Leute schon sagen, okay, ich habe erkannt, was die, wo die stark drin sind, wo das Handwerksunternehmen stark drin ist, aber ich bin vielleicht doch noch nicht der Idealkunde oder ich bin vielleicht nicht derjenige, der das sagen wir mal, vom Zeithorizont oder vom Budgethorizont oder vom Technologiehorizont her machen will. Und dann, da kann er auf die Webseite gehen, sich informieren und dann den quasi Chef fragen oder wie kann man sich das
vorstellen? Ja, also wir machen es momentan ganz bewusst noch statisch, dass wir sagen, wir wissen ja aus Erfahrung, das sind die 10 häufigsten Fragen beispielsweise. Ja, und produzieren die Inhalte vor. Und da kann sich der Endkunde diese 10 häufigsten Fragen beantworten lassen von diesem digitalen Chef. Natürlich ist es auch heute schon denkbar, eine Wissensdatenbank anzuschließen an diesen digitalen Chef, ja, ChatGPT und Konsorten. Aber das ist halt mit einem ganz anderen Budget verbunden, mit einem ganz anderen Einführungsaufwand, wo wir das sagen,
nee. Zum Vodafone leisten oder irgend sowas.
Ja, ich meine, das wird irgendwann kommen, gar keine Frage. Aber muss doch gar nicht sein vom Anfang. Da sind wir auch wieder beim Thema Prozessoptimierung und vor allem auch beim Thema Pareto 80-20. Mhm. Ja. Überleg doch mal, was sind denn wirklich so diese häufigsten Dinge, die wichtigsten Fragen, ja, die wichtigsten Informationen. Und damit erschlägst du schon so viel. Ja, und lass doch diese Randthemen dann weg, weil wir wollen ja durch so eine Prozessoptimierung, durch die Einarbeitung von so einem digitalen Doppelgänger ja den Chef nicht ersetzen oder den persönlichen Kontakt nicht wegrationalisieren, sondern nur optimieren.
Weißt du, dass dann die dann durchkommen und die dann noch nach dem Beantworten der Fragen sagen, jetzt habe ich wirklich Interesse, dann zu einem Chef kommen, der, Achtung, quasi Anfang dieser Podcast-Folge, nicht überlastet ist und hektisch mit dem Kunden spricht, wo es eigentlich ein Traumkunde ist.
Absolut.
Und wegcancelt, weil er gerade aus irgendeinem Grund vielleicht verärgert ist und sagt, ah, okay, wenn einer so weit gekommen ist und das schon sich für sich beantwortet hat, dann ist er höchstwahrscheinlich einer unserer Traumkunden.
Absolut. Also unsere Kunden sagen uns, wir haben jetzt viel mehr Zeit für die richtigen Kunden, für die guten Kunden, ja, und können mit denen ganz andere Gespräche führen. Ja, weil wir schon viel weiter sind im Prozess, ja, wie als wir so eine digitale Vorqualifizierung noch nicht hatten. Ja, weil du sprichst mit vielen, vielen Leuten, aus denen kein Auftrag wird, pure Zeitverschwendung. Mhm. Ja, und du sprichst über oberflächliche Dinge mit den richtigen Kunden, wo du einfach unnötig Zeit verlierst, dich dadurch belastest ja, und könntest es eigentlich schon digital abgehandelt haben.
Ja, quasi ja, einfach im Entscheidungsprozess schon sehr
absolut so beschleunigst den und gehst wirklich dann nur auf die dann wirklich individuellen Dinge im persönlichen Gespräch ein.
Und was ich mir noch vorstellen kann, dass der Zeitpunkt, bei dem die Entscheidung herbeigeführt werden soll bei dem Endkunden, vielleicht ein Samstagnachmittag oder ein Sonntagnachmittag ist, wo er sagt, lass uns doch mal recherchieren, wer macht sowas überhaupt?
Ja.
Oder wenn unsere Gegend könnte denn das? Und wenn man dann da vorbei, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Das ist quasi 24 Stunden.
Das ist ja genau der Punkt. Ja. Ja. Der Chef persönlich, in Anführungszeichen, ist rund um die Uhr, 24-7, wie man so neudeutsch sagt, ja, ist der für die Endkunden erreichbar. Okay. Berät die.
Und diesen Klon aufnehmen, da muss man einmal irgendwo von der Kamera.
Also wir brauchen 2 Minuten Videomaterial. Mhm. Entweder man kommt zu uns ins Studio, wenn man da im Umkreis ist oder mal gucken will, ob es uns wirklich gibt. oder wir haben auch ein Videografen-Netzwerk, die geschult werden von uns, weil da muss man höllisch aufpassen, der Teufel liegt im Detail. Das hört sich so einfach an, so hier so ein 2-Minuten-Video, aber aufpassen. Dann schicken wir die Videografen einfach in die Betriebe und dann nehmen die dieses Video auf, das es braucht.
Okay, ja. Das klingt cool. Ich kenne das, wie gesagt, auch von meiner Perspektive halt her, nachher zu sagen, okay, das, was du vorher gemeint hast, mit diesen digitalen Prozessen mal schaffen, das ist ähnlich wie, also ich versuche mal eine Analogie herzustellen, ähnlich wie wenn ich sage, okay, ich bin jetzt auf der Baustelle und stelle fest, der Plan ist nicht da und muss jetzt auf Zuruf, auf Biegen und Brechen vom Architekten mir irgendwie noch den Plan zumelden lassen, anstelle, dass ich sage, hey, wo sieht eigentlich eine Struktur aus? Sage ich, ich muss eigentlich, ich fahre nicht auf eine Baustelle, wenn ich vorher schon gecheckt habe, dass die notwendigen Unterlagen alle vollständig in der Projektakte mhm. liegen. Also Prozesse schaffen, mhm. bevor es problematisch wird.
Absolut, du sparst dir einfach einen Haufen Gänge.
Mhm. Wenn man jetzt Interesse hat, sich das mal anzuschauen, du hast bestimmt den einen oder anderen Referenzkunden,
na klar.
wo man mal auf der Webseite sich das anschauen kann. Mhm. Ist es dann deine Webseite, wo du Referenzkunden hast, oder kann man die, kann ich direkt irgendwelche Leute verlinken?
Also du kannst auf digitalateam.de gehen, dann kommst du rüber auf die vertriebsbutler.de, das ist eigentlich die Angebotsseite. Mhm. Und wo man aber auch viel sieht, ist unser Instagram-Kanal, einfach mhm. digitalateam, oder ich glaube, Daniel vom Digital A-Team, das sind die ganzen Referenzkunden dann auch aufgelistet, die wir momentan am Start haben.
Da ist gerade noch ein Wort gesagt, Vertriebsbutler. Mhm. Was ist der Vertriebsbutler für die Zuhörer?
Also den Vertriebsbutler, den gibt es im Außendienst. Ja, das ist also alles, was mit diesem Avatar, mit diesem digitalen Doppelgänger zu tun hat. Mhm. Und dann gibt es den Vertriebsbutler im Innendienst. Der kommt zum Einsatz, wenn der persönliche Kontakt stattgefunden hat. Mhm. Und da haben wir dann, das schlägt jetzt dann die Brücke auch zu euch, da hat man dann die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man dann ein individuelles Angebot schreibt, weil es höchstwahrscheinlich auch zum Auftrag wird, kann man das mit einem persönlichen Erklärvideo versenden, mhm. kann es automatisch nachverfolgen und kann dann zum Beispiel auch eine Projektübergabe machen. Denn die Problematik ist ja in der Praxis, ich krieg heute einen Auftrag, und das Projekt startet in einem halben Jahr. Mhm. Wenn ich in einem halben Jahr die Projektübergabe mache an meine Jungs, habe ich wahrscheinlich ziemlich viel vergessen. Mhm. Und mit dem Vertriebsbutler kannst du in dem Moment, wo du den Auftrag kriegst, und wo jetzt das ganze Know-how und was mit dem Kunden besprochen ist, noch warm ist, kannst du jetzt ein Video aufnehmen, kannst deinen Jungs Bilder zeigen, gehst das Leistungsverzeichnis durch, mhm. nimmst es also am Bildschirm auf, ja, mhm. und kannst dann per Schnittstelle zum Memo-Meister kannst du direkt diese Projektübergabe, dieses Projektübergabevideo mit allen Dateien, die wichtig sind, kannst du rüberschieben in die Projektakte.
Und das ist auch das, was ich vorher mit dem Beispiel vom Mundler in Böblingen gesagt habe. Der Verkäufer, der dem Kunden das alles erklärt, muss ja nicht unbedingt der sein, der dann ein halbes Jahr später dahin fährt.
Absolut.
Und so kannst du es auch nochmal einen Prozess schaffen, zu sagen, mhm. wir haben interne Übergabe vom Vertrieb in die Ausführung.
Ja. Okay. Und du musst es ja in dem Moment machen, wenn es noch warm ist. Analogie ist, du kommst als Handwerksmeister von einem Beratungsgespräch und sollst ein Angebot schreiben. So, das legst du dir auf den Schreibtisch und in 6 Wochen kommst du vielleicht mal dazu. Mm. Das kriegst du doch nicht mehr zusammen, was du dem Kunden vor 6 Wochen erzählt hast.
Mm. Ja, du musst es zeitnah machen.
So, und deshalb bei der Projektübergabe genau das Gleiche.
Richtig. Also, wir haben jetzt uns zwar ein bisschen in diese Richtung, in Anführungszeichen, verquatscht, aber ist gar nicht schlimm. Ich fand es trotzdem cool. Aber zurück zum Wasserkopf-Thema. Mhm. Also, wenn man das so miteinander verbindet, zu sagen, bevor du eine intensive Personalinvestition tätigst, vielleicht erstmal Prozesse, Tools anschauen, ausprobieren, Prozesse aufsetzen, selber, auch wenn es erstmal ein bisschen mehr Aufwand für dich als Chef ist, zu sagen, ich muss es erstmal selber so tun, als ob ich ein externer Projektleiter, Vertriebsleiter, Obermonteur wäre. Und wenn der Prozess so steht, dass du sagst, du arbeitest selbst damit, dann jemand einstellen. Und das fand ich ein super Tipp, mhm. dem das gar nicht vorher erzählen, sondern einfach mal fragen, wie würde er denn gerne arbeiten und dann
gucken, absolut. Ob das ein Match ist. Weil wenn das passt, ne, dann passt der von innen heraus und tut nicht so, als ob er passt, weil er dir das erzählt, was du hören willst.
Ja klar, und wenn du dir überlegst, wie viel Onboarding-Kosten du hast, ja, je nach Mitarbeiter, weiß ja Schock
locker mal. Gerade bei Projektleiter oder angestelltem Meister, da bist du mal ganz schnell mit Auto und allem drum und dran irgendwie bei 80.000 Euro im Jahr.
Ja.
Die Investition sollte in der Regel sitzen.
Und das, was du an Onboarding-Kosten noch dazu hattest, ja, und dann nachher zu sagen, nach einem halben Jahr, sorry, wir haben festgestellt, es passt doch nicht. Ja, sehr cool. Ich muss auf die Uhr schauen und ich merke schon, ich muss dich wieder mal einladen, wieder mal nach Stuttgart zu
kommen. Ja, sehr gerne.
Ich komme mal gerne zu euch. War auf jeden Fall informativ. Vielen Dank, dass du dir
die Zeit hast. Ich danke dir für die Einladung, sehr gern.
Und für jeden Zuhörer, der das jetzt spannend fand, der auch mal nach Stuttgart ins Büro kommen will und eine spannende Geschichte zu erzählen hat, wir haben hier immer wieder den Grill draußen und Daniel war auch
kann da. Ich nur wärmstens empfehlen.
Und dann grillen wir auch mal, machen ein lockeres, tolles Podcast-Gespräch, so wie das unsere. Also liebe Zuhörer, wenn du magst und auch was Interessantes zu erzählen hast, melde dich gerne bei mir. Vielen Dank, dass du da warst, habe ich glaube schon gesagt. Ich
wiederhole nochmal danke Hotel. Zurück.
Nochmal besser. Dann bis bald und tschüss.
Ciao, ciao.
Wenn
dir diese Podcast-Aufnahme gefallen hat, dann natürlich gerne abonnieren, mir ein Feedback schreiben, wenn du das möchtest, über Spotify oder Apple. Und zu guter Letzt, wenn du wissen willst, wo kannst du weiterhören, falls du noch Lust hast, weiterzuhören, such doch einfach im Bauimpulse-Podcast nach dem Leitfaden für Führungskräfte, die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Und die erste Folge davon heißt Erkenne Ursachen versteckter Probleme. Viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.